Aufenthalt, der Podcast aus Graz mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt. Heute bin ich gewissermaßen selbst zu Gast, und zwar bei David Knees und Hans Breitecker im Podcaststudio der Kleinen Zeitung. Danke für die Gastfreundschaft. David ist Host des wohl erfolgreichsten Podcasts der Kleinen Zeitung Delikt, wahre Verbrechen aus Österreichs Süden. Hans ist so etwas wie der Stargast bei Delikt. Einsprüche werden entgegengenommen und für mich zumindest der legendäre Chronikreporter in der Steiermark. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt.
Ja, danke für die Einladung.
Obwohl ihr beide Journalisten seid, ist es gar nicht so einfach, mehr über euch im Netz zu finden, aber ein bisschen was habe ich recherchieren können. Hans Breitecker, lange Jahre Chronikreporter, Chefreporter der Kleinen Zeitung in Graz, zählt zu den bedeutendsten Polizeireportern Österreichs. Nach seinem im Jahr 2000 erschienenen Werk »Die großen Kriminalfälle der Steiermark« ging er 2012 in seinem zweiten Buch Cold Case Mörder unter uns ungeklärten spektakulären und mysteriösen Fällen nach und ist jetzt seit ein paar Jahren in Pension, aber ich glaube, er ermittelt immer noch.
Bissl.
Passt. David Knees, 1989 in Klagenfurt geboren, aufgewachsen in Graz Umgebung, hat Umweltsystemwissenschaften und Global Studies in Graz studiert, Einstieg in den Journalismus 2015, Host des Kriminalpodcasts Delikt, zudem im Ressort Außenpolitik international tätig seit 2022.
Alles super. Richtig recherchiert.
Ja, Frage an euch beide zum Aufwärmen. Wie seid ihr zum Journalismus und dann konkret zur Kleinen Zeitung gekommen? Fangen wir mal beim Hans an.
Ja, ich bin so atypisch eingestiegen in den Job. Es hat meine Volksschullehrerin einmal gefragt, ich glaube der vierten Klasse, was wir werden wollen. Und ich habe gesagt, ich wäre Sportreporter. Und das war eigentlich mein Ziel. Das habe ich nicht geschafft, aber dann bin ich irgendwie in der Chronik gelandet über den ORF. Der ORF hat damals die Steirische Rundschau ein bisschen umgebaut und hat freie Mitarbeiter im Bezirk gesucht. Ich bin in Fischbach in Oststeiermark aufgewachsen. Habe mich dann beworben, bin drangekommen. Ich habe angefangen mit 25 Schilling Monatshonorar. Ja, dann habe ich nebenbei gelernt, einen Beruf erlernt, weil ich einfach einen Beruf wollte. Schulmöglichkeiten hat es nicht sehr viel gegeben in der Zeit. Das war so Anfang der 70er Jahre. Ich bin dann zur Post, damit ich einen Beruf habe, und habe nebenbei intensiver immer für die Zeitungen gearbeitet. Ich habe begonnen bei der Südosttagespost. Und bin dann durch Zufall über den Redaktionsleiter der Kleinen Zeitung in Bruck zur Kleinen Zeitung gekommen.
Sehr gut. Also über die Chronik-Karriere sprechen wir dann eh noch. Wie war das bei dir, David? Das ist ja nicht unbedingt aufgelegt mit Umweltsystemwissenschaften und Global Studies.
Nein, wobei ich jetzt sagen muss, inzwischen im Außenpolitik-Ressort bei Global Studies kann ich manchmal dann unerwarteterweise inzwischen doch auf das, was ich studiert habe, auf das Wissen zurückgreifen. Aber ja, es ist ungewöhnlich. Es war so, dass ich damals einen Studentenjob in einem Buchladen in der Zinzendorfgasse, der dann zu dieser Zeit geschlossen hat, gearbeitet habe und habe einfach einen neuen Job gebraucht, um ja über die Runden zu kommen. Und dann habe ich nebenbei zuerst nur im alten Gebäude noch, in der Schönaugasse, von der Kleinen Zeitung Fotoserien von Matura-Bällen hochgeladen und dann ist bei dem Wohin-Magazin, glaube ich, hat das damals geheißen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, einmal jemand ausgefallen und der Michi Gläuber, was das damals gerade geleitet hat, war im gleichen Raum und hat mich gefragt, ob ich dann nicht irgendwie aushelfen mag. Und so hat dann das eine zum anderen geführt. Ich habe dann mehr Geschichten dafür gemacht, dann manchmal was fürs Graz-Ressort, fürs Bundesland-Ressort, immer wieder dazwischen diese Matura-Bälle hochgeladen, manchmal auch selbst fotografiert. So ist das immer mehr worden dann eigentlich und dann nach dem Studium ist dann einmal die Anstellung gekommen. Eigentlich schon ein bisschen vorher, aber die volle dann.
Beide von der Pike auf gelernt, muss man sagen.
Ja, also ich habe viele Stationen durchgemacht hier.
Wie ist denn der Podcast entstanden und warum eigentlich ein Krimi-Podcast?
Der Podcast ist sozusagen ein Kind von Graz laut gedacht, das inzwischen ja sich emanzipiert hat, würde ich sagen. Graz laut gedacht, das war damals eine Idee nicht von mir, sondern von ein paar jungen Kollegen, wo ich überhaupt gerade nicht einmal in Graz war, da habe ich ein Praktikum gemacht und die haben gedacht, nein, das wäre doch was, das gibt es noch nicht. Also Podcasts waren da noch nicht so, der Markt, sage ich mal, war nicht so gesättigt, das war noch sehr stark im Wachstum. Und dann haben wir gesagt, wir machen einen Podcast über Graz mit jungen Themen aus der Stadt. Und das habe ich wöchentlich oder zweiwöchentlich gemacht mit O-Tönen, Straßenumfragen und, glaube ich, auch ganz interessanten Gästen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, irgendwann sind mir die Themen ausgegangen und wir haben einmal geredet, ich glaube davor oder dann, weiß nicht, ich habe dich jedenfalls gefragt nach Kriminalgeschichten, weil ich das Genre auch immer interessant gefunden habe und dann habe ich mir gedacht, man könnte das verbinden, das Grazer Thema mit dem Krimi-Thema und dann haben wir als erstes den Fall in der Annenstraße gemacht, glaube ich.
Ja, ich habe ihn David ja nicht gekannt, ich war ja schon in Pension, wie du zu uns gekommen bist. Ich bekam von ihm einen Anruf und er sagt, möchtest nicht mitmachen, möchte Podcast, Kriminalpodcast.
Oh. Sie, habe ich glaube ich gesagt.
Ja, wir waren bei Sie, ja genau, das waren wir noch bei Sie. Ja, und ich habe natürlich eingewilligt und dann war die erste Geschichte die Geiselnahme in der Annastraße. Und da haben wir schon gesehen, dass das Thema gut geht und so haben wir uns entschlossen, dann weiterzumachen und das Ganze zu intensivieren.
Ja, und irgendwann war Delikt halt, sag ich mal, so gut angekommen, dass es gerechtfertigt war, dafür einen eigenen Kanal zu machen, wo man dann über die Grenzen von Graz hinaus dann bald auch Fälle machen haben können.
Ja, war eigentlich prophetisch, weil wenn man sich so den Podcastmarkt anschaut, ist True Crime und so ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Genre. Was ich mich noch gefragt habe, warum wurdest du dann eigentlich zum Podcaster, zum Host, weil du gern Podcasts gehört hast oder weil du einen Sprechertest bestanden hast oder wie geht das?
Manchmal, sehr oft ist es so, weil man halt gerade da ist. Und die Idee von Graz laut gedacht, das war schon gesagt, die war nicht von mir. Die haben aber gewusst, dass ich nach meinem Praktikum wieder da bin und die anderen Kollegen waren alle in ihren Ressorts eingespannt. Und ich habe am Anfang eigentlich auch nicht gedacht zu sprechen. Ich habe mir da sehr schwer getan am Anfang und es ist immer noch nicht ganz leicht, weil ich aber dahingehend noch keine richtige Ausbildung aus einem Workshop genossen. Und ja, dann bin ich da schon ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden, weil ich halt da war.
So, kommen wir zur Chronik-Legende. Wie wird man eigentlich Chronik-Reporter und vor allem wird man da mit den Jahren nicht entweder zynisch oder frustriert über all das Böse in der Welt?
Na, zynisch und frustriert nicht, aber man muss sich einen Freiraum schaffen, damit man einfach einmal von den aktuellen Themen ein bisschen wegkommt. Wie wird man das? Wie wir eingangs schon erwähnt, ich war bei der Post und zwar in Donauwitz und habe dadurch Kontakte gekriegt mit der Leobner Polizei. Das war das Erste. Das Zweite war, dass ich damals schon begonnen habe, für die Südost-Tagespost zu arbeiten. Und in der Polizei, das war eine ÖVP-Tageszeitung, und in der Polizei war damals die Fraktion Christliche Gewerkschafter, die dominierende Gewerkschaftsfraktion, wenn man so sagen kann. Und so ist der Kontakt durch diese Parteiveranstaltung, ist der Kontakt entstanden zur Polizei und ich habe immer mehr Hinweise und Tipps gekriegt für Geschichten. Und das hat mir irgendwie dann Spaß gemacht. Und dann war ich schon bei der kleinen Zeitung, gab es die erste große Geschichte, das war Silvester 78, einen Tag vor Silvester, genau genommen 78, wo in Kindberg ein Betrüger und Mörder, der nicht entdeckt worden ist, hat dann auf drei Gendarmen geschossen, wie sie ihn festnehmen wollten. Zwei waren tot, einer war lebensgefährlich verletzt. Das war meine erste große Geschichte, wo dann am ersten Tag zwar noch ein Kollege aus Bruck, ich war damals in der Brucker Redaktion, dazugekommen ist, weil ich es zeitlich allein nicht mehr geschafft hätte. Wir mussten ja auch die Fotos nach Graz transportieren. Das war eine Zeit, die schwierig war. Das ist heute unvorstellbar. Druckst aufs Handy und die Bilder sind in einer Sekunde in der Redaktion. Und ich habe das dann allein, ganz allein weitergezogen. Das war die erste große Geschichte.
Und was war in all den Jahren dein vielleicht spektakulärster Fall und Anschlussfrage, vielleicht sowas wie der lustigste, weil es gibt ja botscherte Verbrecher.
Ja, Ich muss dazu sagen, ich bin dann angestellt worden, ich war freier Mitarbeiter, bin dann angestellt worden im März 81 und bin im Sommer 81, nein, März 80 und im Sommer 81 dann nach Graz geholt worden vom Reinhold Dottolo, der eine aktuelle Zentrale aufbauen wollte, was wir dann auch getan haben, und da waren der Werner Supp und ich federführend. Und die spannendste Geschichte oder meine größten Geschichten, um das kurz zu erwähnen, war sicherlich der Fall Eva Maria P. Das war ein Behindertenprojekt in Baldau bei Feldbach, wo wir, das wir mit aufgedeckt haben, den ganzen Skandal rund um diese Kinder, diese geistig behinderten Kinder, die dort untergebracht waren. Die sind misshandelt worden, eine ist sogar umgebracht worden. Und das Highlight dabei, dass die Eva Maria B. sich über mich nach der ersten Geschichte beschweren wollte und da behauptet hat, dass das eine Mädchen ermordet worden ist. Das war ein abgelegter Selbstmord. Und sie hat dann behauptet, bei uns in der Redaktion, dieses Mädchen ist ermordet worden. Da hat es Aussprache mit dem Chefredakteur Jocklich und mir gegeben. Ich bin dann zum Staatsanwalt und tatsächlich ist dann der Mord geklärt worden, einige Monate später. Das war das erste Highlight oder die erste große Geschichte. Und die in weiterer Folge war dann Jack Unterweger, den wir das von, aus der Steiermark durch die kleine Zeitung ins Rollen gekommen ist und auch geklärt worden ist.
Auf den kommen wir eh noch zurück, natürlich, weil das ist ein Klassiker. Ja, und sowas wie lustig gibt es in deinem Job ja prinzipiell auch. Du hast schon ein bisschen einen Hang zum Humor, oder?
Ja, schon. Es gibt schon lustige Geschichten. Ich erinnere mich auf die Schnelle jetzt. Ich bin unvorbereitet da jetzt ins Studio gekommen. Auf die Schnelle ruft mich ein ehemaliger Schulkollege, also Jugendfreund an, der war am Postenhaufen Hausmannstetten beschäftigt und sagt, komm, ich habe eine gute Geschichte. Was war? Einbrecher, der eingeschlafen ist und den sie gefunden haben, weil die Schuhe unterm Tisch hervorgeschaut haben. Nicht? Das sind dann schon witzige Geschichten. Oder andere Geschichte, wo einer mit einem gefälschten Haftentlassungsschein den, ich glaube, der Luxemburg, den Graf von Luxemburg oder Baron oder was weiß ich, Geld herausgelockt hat, weil er so arm ist. Er ist aus den Häfen gekommen, der hat sich erbarmt, hat ihm Geld gegeben. Auch den haben die Hausmannstädtner geschnappt. Und das war gerade zu dem Zeitpunkt, wie Leupersdorf abgebrannt ist, weil ich bin von Leupersdorf heraufgekommen. Und das war eine recht witzige Geschichte, weil der Gendarm gesagt hat, so, das ist der Herr Breitegger, der kommt gerade für die Brandermittlungen in Leupersdorf. Der musste den Eindruck haben, dass ich ein Kieberer bin. Und jetzt erzählst du die ganze Geschichte noch einmal. Und der hat erzählt, das war Kabarett pur. Und dann hat der Fotograf, noch, das erinnere ich mich auch noch, den hingestellt an die Wand. Das war ja strengstens verboten, am Gendarmerieposten zu fotografieren. Das war also das war wirklich ein Grund dafür, dass man dann Ermittlungen aufgenommen hat. Auch. Der hat ihn hingestellt und hat ihn aber so blöd hingestellt, dass der Kirchschläger, war damals Bundespräsident, das Bild vom Kirchschläger über seine, bis zu seine Schultern heruntergestanden ist. Nicht? Also der ist vor dem Bild gestanden, das konntest du nicht schneiden. Man konnte Bilder damals nicht verändern, durfte, war streng geregelt, das war unmöglich gewesen, das zu schneiden. Und so hat dann der Landesgendarmerie-Kommandant nächsten Tag sofort Ermittlungen einleiten müssen, weil das geht ja nicht, dass man da einen Verbrecher vor dem Bild, Kirchschlägerbild fotografiert. Aber es ist dann sofort eingestellt worden wieder.
Das also ist Hans Breitegger selber ist nie vor Gericht gestanden.
Oft.
Maria.
Sehr oft, und zwar man glaubt es nicht, dass Schwerverbrecher die sind, die am ehesten klagen. Das hat begonnen schon bei dem Mordfall Gottinger. Das ist ja in Graz vor der Diskothek, Tanzcafé Gottinger. Ein Postbeamter erschossen worden, der dort immer tanzen war, Niederösterreicher, wenn er in der Steiermark zu tun gehabt hat, der war beim Fernmeldeamt, ist er mit den Kollegen dorthin. Er hat sehr gerne getanzt. Der hat ausgeschaut, als wie ein Vorarlberger Zuhälter. Hat mit Vornamen gleich geheißen. Beide am Franzkassen. Nur der eine Hartmann, der andere Groß. Und den Groß haben sie erschossen, irrtümlich, weil sie glaubt haben, das ist der Zuhälter. Das war Auftragsmord. Ist über die Meilen der Mafia gelaufen. Ja, das war eine spannende Geschichte und da ist auch ein Unschuldiger in Untersuchungshaft gesessen, eine Woche lang, weil er Schmauchspuren an den Händen gehabt hat und dann hat man festgestellt, wie der Zug, er war Schlafwagenkellner und wie der Zug dann wieder zurückgekommen ist, hat man seine Arbeitskleidung sichergestellt und nach einer Woche und dann hat man gesehen, Schmauchspuren sind an der Arbeitskleidung. Und so ist man draufgekommen, dass dieser Schmauchtest, Schusshandbestimmung, nicht so sicher ist, als wie man vorhin immer angenommen hat. Das waren so Highlights.
Ja, wie und
spannende Geschichten. Dann haben diese unter, damit ich wieder nicht zu ausführlich wäre, wir haben dann das aufgezeigt, wer den Auftrag gegeben hat. Wir haben geschildert, wer der Schütze war, das Ganze drumherum, das war der Kollege Supp und ich. Und die haben natürlich geklagt. Und so hat, das war die erste große Prozesswelle. Und der Richter hat gesagt, es gab damals einen Presserichter, der hat uns erklärt, die Verhandlung begonnen hat, Burschen, ich verurteile euch heute, soll sich das Obergericht den Kopf zerbrechen, ich verurteile euch. Und das ist immer so passiert. Wir sind immer verurteilt worden. Damals, heute gibt es das ja nicht mehr in der Form. Nach Mediengesetz wird ja die Firma angeklagt. Damals ist der Redakteur angeklagt worden. Ja, und da haben wir jahrelang prozessiert. Gewonnen haben letztendlich dann wir, weil es einen Vergleich gegeben hat, weil der Auftraggeber alles zurückgezogen hat. Und dann hat es in weiterer Folge immer wieder solche Medienklagen gegeben und du bist halt vor dem Richter gestanden, zuerst als Angeklagter, später dann im Zuge des neuen Mediengesetzes als Zeuge.
David Knies schaut schon ein bisschen besorgt, weil er sich denkt, wegen welcher Podcast-Folge wäre ich jetzt möglicherweise auch vor Gericht landen?
Vor Gericht nicht, aber es gab eine Unterlassungsaufforderung.
Du möchtest aber wahrscheinlich nicht ins Detail gehen.
Nein, aber die ist auch nicht nach dem, ich kann jetzt nicht ins Detail gehen, aber die ist auch nicht, so wie du es gesagt hast, an die Firma gegangen, also schon auch, aber auch an mich persönlich und an einen Kollegen persönlich mit einem sechsstelligen Streitwert, sage ich einmal. Aber es schaut gut aus, dass das alles abgewendet wird.
Na, das wollen wir doch hoffen. Kommen wir kurz zu eurer ersten gemeinsamen Folge, wenn ich richtig recherchiert habe, Jack Unterweger. Oder der Hans war nicht.
Kleiner Fehler. Okay. Ich würde also jetzt unter der Marke Delikt, was. Dann wird es der Unterweger gewesen sein.
Ja, September 2020. Die Frage ist, war über den nicht eigentlich schon alles auserzählt oder ist das dann wurscht, weil nach ein paar Jahren kann man solche Fälle sowieso wieder spüren, weil die Leute sich vielleicht auch gern daran erinnern oder halt ungern?
Also ich glaube, der Hans kann dann gleich mehr dazu erzählen, aber diese Geschichte ist insgesamt so facettenreich, dass es da ganz viele unterschiedliche Perspektiven gibt oder Blickwinkel, aus der man sie erzählen kann. Und die vom Hans und vom Bernd Mählicher Eire, ihr habt die ja, glaube ich, gemeinsam gemacht, zumindest den Podcast damals, und da beide Erlebnisse gehabt, die man so sonst nicht weiß, wenn man nicht damals die Berichte gelesen hat oder das, ja, oder?
Naja, es war so, ich habe den Hinweis auf den Jack Unterweger bekommen. Ich bin mit diesem Hinweis dann zur Gendarmerie, bewusst zur Gendarmerie. In Graz gab es ja eine ermordete Prostituierte und eine Verschwundene. Und dann sind vier Prostituierten ermordet im Wienerwald aufgetaucht. Und im Zuge dieser Ermittlungen habe ich spekuliert, dass möglicherweise ein Serienmörder unterwegs ist, wieder seit Max Gufler aus den 50er Jahren. Das haben sie nicht so ganz verstanden, die Wiener Kriminalbeamten und auch nicht die Mordermittler von der Grazer Polizei. Das haben sie eher so als nebenbei abgetan. Und als ich dann Monate später den konkreten Hinweis auf Jack Unterweger bekam, bin ich dann zur Gendarmerie. Und das ist dann letztendlich auch durch unser Mittun geklärt worden. Wir haben erfahren, durch die Kollegin in Volzberg, dass er ja eine Lesung gehabt hätte in Köflach und die nicht stattgefunden haben soll, weil nur ein Zuhörer da war. Aber die ganze Geschichte jetzt zu erzählen, würde zu weit führen.
Da hört sich einfach die Podcast-Folge an, hätte ich vorgeschlagen.
Ja. Aber warum, was der David angeschnitten hat, der Bernd Melche ist dann eingestiegen, der war ja Kulturmitarbeiter und hat sich mit Unterweger, mit seinen literarischen Werken auseinandergesetzt. Und wir haben uns dann als Kulturjournalisten ausgegeben und haben den Unterweger heruntergelockt, wie die Spur ganz, ganz heiß war, um Fotos zu bekommen. Wir haben uns sehr gut ergänzt und das haben wir eben erzählt im ersten Podcast. Bernd, der Gute, der nicht glauben hat können, dass Unterweger sowas getan haben soll oder getan haben könnte. Man muss dazu sagen, auch in der Redaktion bis zum Kulturchef, das war damals der Dr. Wimmer, waren alle der Meinung, so ein Mensch kann nicht ein Serienmörder sein. Der einzige Fritz Tschocklich, mit dem ich gesprochen habe, der gesagt hat, Breitegger hat recht gehabt bei mit den behinderten Kindern und Breitegger macht auch diese Geschichte und dann werden wir sehen, was rauskommt und das ist dann wirklich geklärt worden. Und das haben wir eben erzählt, wie wir da gearbeitet haben, wie das letzte Gespräch mit dem Unterweger stattgefunden hat im Türkenloch. Damals hat es das Türkenloch in der Spargasse noch gegeben. Das war echt eine spannende Geschichte, glaube ich. Also von der anderen Seite einmal ein bisschen Hintergrund gezeigt, wie sowas abläuft. Das haben wir ja in der Form nicht geschrieben vorher in der Tageszeitung. Und dann, weil es immer sagt, es ist ausgelutscht, der ist ausgeschrieben. Offensichtlich, ich sage das ja immer wieder, was soll man beim Unterweger jetzt noch herausholen? Aber offensichtlich ist das Thema ganz, ganz brisant noch und beliebt. Es war erst voriges Jahr im Sommer bei mir ein Fernsehteam aus England, die für den amerikanischen Raum Dokumentation gedreht haben. Es hat ATV wieder was aufgenommen, es hat der ORF wieder was aufgenommen. Die Deutschen bringen immer wieder Unterweger, das Thema sorgt nach wie vor. Es war der John Leake bei mir, der hat jahrelang recherchiert. Das ist ein Texaner, der hat in Wien studiert und ist auf die Geschichte aufmerksam worden, hat ein Buch geschrieben. Und da steht das schon drinnen, was wir da für eine Rolle gespielt haben. Mhm.
So, wir machen einen Sprung von Melicher zu Melicher, hätte ich mal gesagt. Elegante Überleitung. Ich habe mir ja gefragt, so bei den ersten, weiß nicht, Dutzenden Folgen von euch, wann wird das mit dem Süden irgendwann einmal aus sein, auserzählt sein? Ihr habt jetzt vor kurzem eine Lösung präsentiert, nämlich die liegt international mit dem Jungen.
Oh, sehr aktuell, ja.
Ja, eben, mit dem jungen Melicher. Wie wird das weitergehen? Wie oft wird das kommen? Wie wird sich das entwickeln? Weil jetzt kann man echt gerade mal so die ersten Gehversuche von euch zwei hören. Ihr werdet das wahrscheinlich immer zu zweit machen, weil ihr seid quasi die Außenpolitik. Was ist da der Plan?
Ja, also zuerst muss man mal sagen, es ist nicht die Lösung jetzt, weil es keine steirischen oder kärntnerischen Fälle mehr gibt. Also ganz im Gegenteil. Du hast noch einiges im Köcher, es haben noch einige andere Kolleginnen und Kollegen, vor allem in Kärnten gibt es da noch ganz viel, also das kann ich jetzt für die 9. Staffel schon einmal ein bisschen spoilern, dass wirklich sehr spannend wird und da zeichnet sich nicht ab, dass das ausgeht. Leider muss man jetzt sagen, weil es ja doch schlimme Verbrechen sind, aber natürlich für die Freunde dieses Genres dann doch alles interessante Sachen. Und die liegt international ist einfach aus dem Gedanken entstanden, dass wir in diesem Ressort doch viele Sachen, viele Dinge mitbekommen, dann aber eben weil man in diesem hektischen News-Cycle ist und weil halt ständig irgendwie was Neues passiert oder durch was Relevanteres verdrängt wird, gehen oft diese kleinen Geschichten, die es dann wert werden, irgendwie doch zu erzählen und ein wenig auch im Detail zu erzählen, also die gehen halt verloren. Und wir haben gesagt, Delikt könnten wir quasi uns ausborgen für dieses Ressort, um diese Dinge hier auch zu erzählen, weil wir glauben, dass das Publikum auch interessiert ist an Fällen, wenn die jetzt nicht in Österreich stattfinden. Und es ist ein wenig komprimierter, also es geht da nicht so ins Detail, wie wenn der Hans und ich eine Folge machen. Wir erzählen uns dafür vier gegenseitig, das war jetzt zumindest einmal in dem Pilotversuch der Test. Und wir schauen jetzt einfach mal, wie das ankommt. beim Publikum.
Normalerweise versucht sie einen 14-Tage-Rhythmus zu haben oder so. Mehr oder weniger funktioniert.
Ja, genau. Also das will ich jetzt noch nicht versprechen für Delikt International, weil die erste Folge hat gezeigt, dass es doch viel, viel, viel mehr Aufwand ist, als ich gedacht habe. Und ja, wir müssen dann doch noch Zeitung machen, auch so nebenbei.
Ja, das bringt mir eher noch zu ein paar Fragen an dich. Die österreichische Auflagenkontrolle ÖAK macht mittlerweile ein Podcast-Ranking. Bei uns im Indie-Bereich ein bisschen umstritten, weil erstens muss man sich da aktiv anmelden und dann muss man gewisse Podcast-Catcher verwenden etc. Naja, anyway, ihr liegt im April auf Platz 13 österreichweit.
Mhm.
Hurra. Und habt bei dieser Aufstellung über 24.000 Downloads im Monat. Wie hat sich das entwickelt und stimmen die Zahlen, die wir aus dem Branchenmedium Horizont haben, in etwa mit euren Zahlen zusammen?
Sie stimmen ungefähr, also sie sind schon verlässlich, sie sind ein bisschen höher normal als im April, weil April sind einfach, weil gerade Pause war, wenig Folgen erschienen und deswegen war das jetzt eigentlich dann so ein Ausreißer nach unten, sage ich mal. Wie wir die Zahlen erreicht haben, ich glaube, ausschlaggebend ist die Regelmäßigkeit, also dass man wirklich versucht, dass einfach das Publikum entwickelt ja dann auch eine Loyalität und freut sich auf eine neue Folge. Und ich glaube, es erzählen dann viele auch ihren Freunden davon. Also gestern hat mich wieder ein Bekannter darauf aufmerksam gemacht, dass ein Mitbewohner die ganze Zeit Delikt hört inzwischen, weil er ihm einmal davon erzählt hat. Und sowas multipliziert sich halt. Und je länger und je konsequenter und regelmäßiger macht, desto mehr multipliziert sich das. Und wir haben natürlich den Vorteil bei einem Medium wie der kleinen Zeitung, dass man da auch großen Rückenwind kriegt, dass man diese Folgen entweder auf unserer Website ankündigen kann. Wir können das über Social Media pushen. Ja, und das funktioniert natürlich viel leichter, wenn man so ein großes Medium im Hintergrund hat.
Aber das hat sich wirklich so von null weg entwickelt oder war es ja da schon von Anfang an quasi vierstellig?
Nein, das hat sich wirklich, die ersten Folgen waren ja auch nicht frei. Wir haben ja ganz am Anfang von Delikt gedacht, das wird jetzt Plus-Content, wie es bei der kleinen Zeitung heißt. Ja, das hat aber nicht so gut funktioniert, weil nur die Abonnenten sind nicht, sage ich mal, oder die Schnittmenge jener Abonnenten, die sich auch noch zusätzlich für das Genre True Crime Podcast interessieren, war dann einfach nicht groß genug, dass sich das ausgezahlt hätte. Dann haben wir irgendwann einmal gesagt, nach der ersten Staffel oder während der zweiten Staffel, glaube ich, ja, wir machen das jetzt frei zugänglich für alle über alle Podcast-Plattformen und dann ist das so stetig dahin gewachsen eigentlich.
Klingt logisch, muss man sagen, ja.
Man darf nicht vergessen, wir haben ja parallel dazu eine Serie, das heißt auch dort Steiermark in der kleinen Zeitung. Und wir sehen immer, wenn ein Erfolg ist, ob es abgestimmt ist auf dem Podcast oder auch nicht, dass die Einschaltquoten steigen.
Mhm. Genau, da sind dann QR-Codes dabei, wo auch nochmal auf den Podcast hingewiesen wird, also dass wir da versuchen, so ein wenig Cross-Promotion, würde man jetzt, glaube ich, sagen, zu betreiben.
Genau, Cross-Promo. Hans, ein Teil deines Erfolgs, glaube ich, ist Storytelling. Also du kannst einfach Geschichten erzählen. Ein anderer Teil des Erfolgs ist, du hast es schon angedeutet, ein gutes Netzwerk, das man halt braucht als Chronikreporter. Wie viele frühere Verbrecher und Ermittler nennst du mittlerweile deine Freunde?
Verbrecher weniger, aber Ermittler, Freunde ist so ein Begriff, da bin ich eher vorsichtig, aber sehr gute Bekannte, ich würde sagen, fast oder teilweise auch Freundschaften, einige sicher, die ich noch habe unter den Ermittlern. Teilweise sind sie auch schon in Pension, mit einigen treffe ich mich immer noch regelmäßiger von Kaffee und dann wird über die alten Zeiten gesprochen. Es hat sich ja sehr viel verändert, sowohl bei denen als auch bei uns im Medienbereich. Und dann werden halt die alten Geschichten ausgetauscht. Es ist recht amüsant und ich mache das ganz gern. Also vor allem, es ist dann auch die Wertschätzung, wenn man merkt, und sagen, ja, leider bist du nicht mehr da, jetzt haben wir keine Ansprechpartner und es ist alles schwierig geworden. Und also das ist für mich dann halt ein bisschen Wertschätzung auch, wenn oder ich wäre auch eingeladen. Es gibt verschiedene, jetzt hat es wieder einmal, es ist ja nicht immer nur mit Mordermitteln oder Raubermitteln und im Kriminalbereich. Jetzt haben wir ein Treffen gehabt mit Autobahngendarmen Graz West, als Pensionisten schon nicht, die rufen dann an und sagen, du kommst da, ich gehöre irgendwo dazu. weil die Kontakte so intensiv, so vielseitig sind und so umfangreich sind. Die haben mich ja immer wieder als Freund betrachtet, wobei man auch aufpassen muss. Und das haben sie auch immer gewusst bei mir. Wenn einer irgendeine Verfehlung begangen hat, dann habe ich ihn nicht verschont. Und das ist immer akzeptiert worden. Ein Kollege hat einmal über einen Vorfall geschrieben bei der Grazer Polizei, der hat ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, den haben sie nie mehr mögen. Und das hat es bei mir eigentlich nie gegeben. Ich habe sicherlich auch Feinde gehabt, weil es halt, du kannst nicht jedem immer alles recht machen, wenn du dann Kriminalgeschichte schreibst. Oft musst du auch deine privaten Recherchen mit einbauen, ob es passt für die Ermittlungen oder nicht. Immer kann man nicht Rücksicht machen, oft schon oder meistens schon. Und das ist immer akzeptiert worden und so, ja.
Jetzt habe ich noch eine Frage an den Profi. Wo ist der mutmaßliche Doppelmörder Friedrich Felsmann, der seit Herbst 2017 gesucht wird? Und warum wurde er bisher nicht gefunden?
Das werde ich auch von Polizisten immer wieder gefragt und die sagt dann, ich bin ja nicht so weit, ich lasse ihn nicht aus, der ist bei mir im Luftschutzbunker daheim, im Keller, dann Lochenzimmer. Nein, Spaß beiseite. Warum ist er nicht gefunden? Das ist eine... Ja, das ist eine Einserfrage. Das kann
aber
ich
nicht. Was sagt er denn? Der Bauchgefühl lebt er noch oder hat sich der Arm
dran? Ich bin da so zwiespältig. Einerseits würde auch zu ihm passen, dass es irgendwo verkriecht und sich umbringt und dass der Eindruck weiterhin besteht, er kommt zurück und rechnet ab, er hat ja noch einiges offen. Mein Bauchgefühl sagt eher, kriminalistisch ist es nicht gut möglich, es gibt keine Konterbewegungen. Vom kriminalistischen Standpunkt her sage ich, neige ich dazu, dass ich sage, jetzt umgebracht. Mein Bauchgefühl, das mich eigentlich auch nie im Stich lassen hat bei meinen Geschichten, sagt mir, ich würde ihm auch zutrauen, dass er überlebt.
Also ich jogge immer bei so einem Gebäude vorbei, das ich jetzt nicht spezifizieren kann und denke mir immer, das wäre so ein totaler Klassiker, er bereichert halt ein paar Leute, die entdecken und dann geht es ja, das aus. Wie das sagt er dann off-records, wo das Gebäude ist, kannst du ja mal hinschauen, ich traue mich nicht. Ist in Graz. Ja, Frage an den David wieder speziell. Wie produziert ihr eigentlich Delikt? Also nehmt ihr dann normalerweise mehrere Folgen an einem Tag auf oder macht ihr wirklich Folge für Folge immer brav alle 14 Tage im Studio? Wie schaut das aus?
Also wir haben das gelegentlich gemacht, dass wir mehrere an einem Tag aufgenommen haben. Ich spreche jetzt von den Podcasts, die wir beide, der Hans und ich, aufnehmen. Das war dann... Ja, manchmal hat es funktioniert, aber ich glaube, insgesamt kann man sagen, dass es besser funktioniert, wenn wir eine Folge machen, die vorher durchbesprechen, ich mich vorher ein wenig einlese durch den Fall. Meistens überlege ich mir dann so ein Korsett oder irgendwie von einem ungefähren Ablauf für die Folge. Das besprechen wir dann auch vorher mal durch. Und je nach Tagesverfassung, sage ich mal, funktioniert das dann halt sehr gut. Und manchmal müssen wir dann ein paar Mal... Ansätze. Durchatmen und vielleicht neue Ansätze finden, aber insgesamt funktioniert es jetzt schon sehr viel besser als noch am Anfang. Also wir sind, glaube ich, inzwischen schon ein recht gut eingespieltes Team. Ich weiß zum Beispiel, was ich den Hans nicht fragen darf, das sind völlig unerwartete Fragen, das magst du, glaube ich, nicht so gern, gell?
Nein, war ja so nett am Anfang, dass er immer zwischendurch Fragen gestellt hat, die völlig unerwartet waren, die ich dann nicht beantworten konnte, weil ich bin ja kein Alleswisser, er glaubt immer, ich bin gleichzeitig Gerichtsmediziner und Mordermittler und was weiß ich, das spielt es nicht. Und da habe ich gesagt, du, wenn du jetzt nicht aufhörst mit Fragen oder wenn du mir Fragen stellst, die wir nicht ausgemacht haben, also es werden passiert ja immer wieder, aber so markante, die wirklich nur Ermittler beantworten kann, vom Fachlichen oder also Gerichtsmediziner, dann mache ich das nicht mehr. Und jetzt hat er sich ein bisschen...
Ja, ganz so radikal hast du das nicht formuliert. Ganz so radikal hast du das nicht formuliert.
Was ich dich noch fragen wollte, David, was habt ihr denn so für Learnings gemacht im Laufe der Zeit? Learnings, die vielleicht einem kleineren Podcaster, einer kleineren Podcasterin ein bisschen hilfreich sein könnten?
Gute Frage. Also auf alle Fälle einmal einen Haufen technischer Learnings. Da will ich jetzt nicht ins Detail gehen. Da gibt es YouTube-Tutorials, die dafür besser geeignet sind. Aber... Ja, ein guter Sound ist auf alle Fälle essentiell. Also ich glaube, das hört man auch bei Delikt oder bei Delikt war es dann eh schon viel besser. Aber es ist natürlich über die Jahre haben wir schon versucht, die Qualität zu steigern. und auf einem hohen Niveau zu halten. Ich glaube, das gelingt uns inzwischen. Ansonsten, was ich eh schon gesagt habe, die Regelmäßigkeit ist, glaube ich, was ganz was Wichtiges. Und ja, schon auch in dem Genre, aber ich glaube, das gilt für alle, dass man sich wirklich Gedanken macht über die Art des Storytellings, wie man eine Geschichte rüberbringt, dass die Hörerin, der Hörer wirklich von Anfang an dabei ist und bis zum Schluss eigentlich dranbleiben will und verstehen will, was da eigentlich passiert ist oder worum es da eigentlich geht.
Und habt ihr, entschuldige, dass ich dich unterbreche, Hans, du wolltest gerade anfangen, habt ihr ganz sichtbar so ein Stammpublikum, das heißt, werden die Folgen eigentlich ähnlich oft aufgerufen oder gibt es dann schon Wellen und wenn zweiteres, ist es so, dass die Leute eher Folgen hören, wo sie sich selber vielleicht noch dran erinnern können oder im Gegensatz dazu vielleicht, ich weiß nicht, Verbrechen, wo sich zumindest junge Menschen keine Ahnung mehr haben, wie ist das?
Da sehe ich keinen großen Unterschied. Ich glaube, manchmal ist es der Titel, der viel ausmacht. Vielleicht ist auch noch als Tipp, dass man dann experimentiert, welcher Titel funktioniert. Bei meiner Kollegin Barbara Haas, die ja den Fair and Female Podcast macht, die ist zum Beispiel draufgekommen, für ihr Publikum, wenn sie den Podcast, und da geht es halt sehr oft um Sozialgerechtigkeit als Thema in diese Richtung, wenn sie den Titel der Podcast-Folge als Frage formuliert, dass das dann besser funktioniert. Das ist bei Delikt in der Regel nicht der Fall, außer vielleicht bei einem offenen Fall, dass man das machen kann. Aber ich glaube, der Titel ist da schon am ehesten der Hebel, den man da setzen kann.
Du wolltest noch was sagen?
Nein, ich wollte nur sagen, vorhin zum David, es ist ja auch vorgekommen bei uns, dass wir eine Folge zweimal aufgenommen haben, weil ich beim Zuhause dann, wenn ich mir es geschickt hat, das noch einmal abgehört habe oder mir angehört habe und dann bin ich draufgekommen, da ist ein Fehler, das ist nicht gut, das kommt nicht gut drüber und da haben wir einige Mal, glaube ich, komplett neu aufgenommen und dann ist das super geworden und hat das passt und wir lernen natürlich ständig dazu, wir haben ja niemanden gehabt, weder ich noch er. Für mich war das Neuland, für den David war das Neuland, alles zusammen.
Ja, Feedback schleifen auch vielleicht noch so, ja. Also genau das noch einmal in Ruhe durchhören, schauen, ob alles passt, vor allem wenn es dann um sensible Sachen geht, wo man wirklich über Täter und Opfer spricht, da darf man sich keinen Fehler erlauben.
Ja, Respekt, also ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, er hat eine Podcast-Folge noch einmal aufgenommen. Ja, Respekt.
Ich hätte es nicht sagen sollen.
Nein, das kommt total gut.
Das ist ganz transparent.
Die Leute werden euch stürmen. Hans, so wie du die Geschichten erzählst, sind die ja nicht nur aufregend, sondern manchmal auch tragikomisch. Was mich zur Frage bringt, hast du nicht Lust gehabt, auch noch andere Bücher zu schreiben? Euer Kollege Robert Preiss zum Beispiel hat, glaube ich, eine veritable Zweitkarriere hingelegt. Oder ist da eh schon was im Köcher?
Du, ich habe überlegt, auch in Richtung Roman etwas zu machen, aber ich bin nicht davon überzeugt, dass ich das kann. Es wäre einen Versuch wert, vielleicht mache ich das dann tatsächlich einmal, aber jetzt bin ich noch eher bei den Sachbüchern, ich habe noch so viel Stoff zum Aufarbeiten, ich komme zeitlich einfach nicht, ich hink hinterher. Wenn du schaust, in welchen Abständen meine Bücher erschienen sind, da war immer eine lange Pause dazwischen. Ich habe halt immer gesammelt und gewartet und wenn es passt hat und wenn ich Lust gehabt habe, was gemacht und so möchte ich das jetzt beibehalten. Ich habe konkret zwei Projekte, die möchte ich durchziehen, die gehen aber Richtung Sachbuch. Vielleicht mache ich das eine als Roman mit abgeänderten Namen, aber das andere ist sicher, geht sicher in die Richtung Kriminalgeschichte wieder. Und meine Bücher sind ja nichts Besonderes, das ist Lesestoff, mehr ist es ja nicht. Das sind die Fakten zusammengetragene Fakten, die niedergeschrieben worden sind von mir und die halt so spannend wie möglich, ich weiß es ja nicht.
Naja, das macht ein Buch aus, dass man eine Geschichte hat aber, und sie möglichst gut runterschreibt. Ne?
Aber es ist romanisch was anderes und der Robert macht ja ganz was anderes.
Nicht? Ja, nein, also in die Richtung ist schwer, glaube ich auch. Ja. Also das versuchen
ich glaub, viel zu viel. Ich glaube, dass das eine Nische ist, die passt für mich.
Kommen wir nochmal zum David. Nach welchen Kriterien sucht ihr Erfolge aus? Testet ihr das intern dann unter Umständen mal ab oder in deinem Freundeskreis oder wie immer du sagst, ja, ich habe da jetzt die Person XY, den Fall XY?
Nein. Also meistens ist es beim Hans, frage ich einfach, hast du irgendeinen Vorschlag? Manchmal nehmen wir das, was er gerade im Rahmen seiner Serie Tatort Steiermark bearbeitet oder behandelt. Bei den anderen Kolleginnen und Kollegen rufe ich an oder fahre manchmal bin ich ja beruflich auch in Kärnten und dann rede ich mit allen, mit denen ich schon einmal einen Podcast aufgenommen habe oder die das vielleicht auch machen würden oder interessante Fälle geschrieben haben, wenn ich im Archiv was gesehen habe oder in der aktuellen Berichterstattung mir was aufgefallen ist, dass ich dann vielleicht, nachdem es rechtskräftig ist, eignen würde, dann frage ich die halt einfach. Und ich frage eh nur dann, wenn ich mir denke, dass das auch fürs Publikum interessant wäre. Und jetzt nach über 70 Folgen, glaube ich, habe ich das schon im Gefühl, wann eine Folge geeignet ist, erzählt zu werden. Und die Kolleginnen und Kollegen haben dieses Gefühl oder wissen auch in der Regel, wann eine Geschichte genug hergibt, dass es eben eine Folge mit 20, 30, 40, 50 Minuten auch mit Spannung ausfüllt.
Gegen Ende hin kamen ja die kniffligeren Fragen stellen, das ist bei Interviews, glaube ich, üblich. Jetzt haben sie beide schon ein bisschen einen Schrecken in den Augen, aber ich probiere es zumindest. Was bringt diese ganze Podcast-Produktion, die die Kleine Zeitung macht? Ist das eher Markenstärkung oder verdient man dann tatsächlich Geld damit? Oder ist das einfach wichtig, weil auf dem Markt halt alle österreichischen Medien irgendwo mitspielen?
Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Das ist einfach ein großes Publikum, mit dem man dass man mit seiner Marke erreichen kann und ja auch eine Plattform, auf der sich ein Medium inzwischen präsentieren muss. Also das, wo man früher einmal gesagt hat, ich will es nicht vergleichen mit der Zeit, wie das Internet groß geworden ist und wo es vielleicht ähnliche Diskussionen gegeben hat, ja, sollen wir im Internet auch präsent sein, ist vielleicht jetzt ein wenig ein hinkender Vergleich, weil das natürlich nochmal eine ganz andere Dimension ist. Aber das ist auf alle Fälle eine Art von Medium, oder ein Format, das man bespielen muss, ob das jetzt zwingend True Crime ist, sei dahingestellt. Ich glaube ja, weil das ist ein Teil, also die Kriminalberichterstattung ist auch ein großer Teil der Kleinen Zeitung und vor allem das Regionale. Das ist ja der USP von Delikt auch, dass wir diese regionalen Sachen noch einmal erzählen. Und ich glaube, das rechtfertigt das schon. Und das ist natürlich auch interessant. Und man kann so junge Hörerinnen, junge Hörer auch ein wenig an die Marke heranführen. Und nicht nur das, sondern denen auch zeigen, wie Journalismus funktioniert, wie wir arbeiten und dass das eigentlich was Wichtiges ist. Und vielleicht auch so wichtig, dass die dann irgendwann einmal darüber nachdenken, ein Abo abzuschließen.
War gar nicht so knifflig, aber für den Hans habe ich noch eine. Ich habe ein Buch geghostwritet vor etlichen Jahren von einem Mann, der wegen Mordversuchs in der Kalau gelandet ist und dann wieder freigelassen worden ist. Und bei diesen Arbeiten am Buch, bei den Gerichtsprozessen, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, puha, wenn dich jemals wer anzeigt und vernadern will, dann hast du es in Österreich unter Umständen ganz schön schwer. Wurscht, ob du das getan hast oder nicht. Was ist denn der Eindruck? Wie gerecht ist das österreichische Justizsystem?
Also, wie gerecht, das ist auch wieder so eine Frage, was ist gerecht? Ich bin jetzt gerade arbeite gerade am Mordfall auf, das ist der umgekehrte Briefträgermord in Knittelfeld, wo jetzt der einstige Angeklagte, der dann freigesprochen worden ist, das war ein 17-jähriger Gymnasiast, ein Buch geschrieben hat, wie es gegangen ist, 49 Jahre, wo er trotz Freispruch immer wieder als Mörder bezeichnet wird. Wenn es das natürlich durchliest, und er bezieht sich schon sehr viel oder hauptsächlich auf die Akten, wie das ganze Verhör abgelaufen ist, etc., etc., dann muss ich sagen, entstehen schon Zweifel, dass das alles korrekt ist. Heute würde es das in der Form ja sowieso nicht mehr geben, weil du musst eine Pause machen, du kannst dann an Verdächtigen nicht durchgehend zwei Tage lang oder was verhören oder zum Beispiel, wie er schildert, wie er da in Handschellen durch Knittelfeld geführt worden ist, weil bei der Gendarmerie es keinen Arrest gegeben hat, sondern bei der Stadtpolizei. Und das sind natürlich schon Dinge, die mich dann hinterher, wo ich überlege und sage, war das gerechtfertigt, dass man den einsperrt, neun Monate in Untersuchungshaft nimmt. Noch dazu ist jetzt eine Blutuntersuchung, gibt es ein Gutachten, wo man sagt, das stimmt nicht mit dem anderen überein. Also da mache ich mir dann schon Gedanken, und dass die Justiz nicht immer gerecht ist, dessen bin ich mir auch sicher. Es gibt einige Fälle, wo ich ernsthafte Zweifel habe. Alte Fälle, wo ich zum Teil nichts damit zu tun gehabt habe, wo ich aufgrund der Akten, die ich mir durchgelesen habe, wo ich sage, ob das nicht unter Umständen Fehlurteile waren. Und dann, wenn natürlich was auf der Hand liegt, das geht also jetzt in diese, ein bisschen in die Politik, kommunalpolitisch, wenn ein Bürgermeister, was ich auch erlebt habe, immer wieder angezeigt wird, weil er halt übers Ziel geschossen hat, formulieren wir es so, und dann wird alles eingestellt von der Staatsanwaltschaft, weil die Aufsichtsbehörde sagt beim Land, das ist eh alles rechtens, und der Staatsanwalt sagt, ja, ich habe eh gesagt, das passt, und dann haue ich einen Stempel drauf. Das kann nicht gerecht sein.
Sehr gut, jetzt haben wir die kniffligen Fragen schon durch. Wo bleibt das Deliktbuch?
Da gibt es keine Pläne.
Okay, weil so Podcast-Bücher sind ja in den Bestsellerlisten teilweise jetzt auch schon zu finden, Geschichten aus der Geschichte zum Beispiel. Keine Pläne.
Naja, nur zur Erklärung jetzt. Ich mache ja in dem Job, den ich da habe, 3 Tage Außenpolitik und internationale Chronik und 2 Tage Delikt. Und manchmal ist es auch so, dass ich dann...
sind ja noch 2 Tage übrig.
Ja, manchmal ist es dann aber noch so, dass ich einen Delikttag vielleicht opfern muss, weil gerade irgendwas Größeres ausbricht, wo ich dann im anderen Ressort gebraucht wird. Also da muss ich auch ein bisschen flexibel bleiben und dann mit den Folgen in Kärnten und in Graz und den Live-Shows zwischendurch, es geht sich leider nicht aus, okay. Im Moment.
Das muss der Hans selber schreiben.
Das muss der Hans schreiben.
Bevor wir ganz ins Finale kommen, bester Leserbrief an euch ever?
Soll ich das beantworten?
Sicher, ja, gern.
Fang du an.
Naja, ich mal grundsätzlich Podcast weniger, aber Tatort-Serie gibt es ja immer wieder Beschwerden seitens der Opfer. Das möchte ich mal vorne anstellen. Aber was man immer wieder vergisst, es gibt sehr viele positive Meldungen. Wir reagieren immer auf negative. Wenn einer kritisiert, warum ist die Geschichte in der Zeitung, es wird wieder alles aufgerollt. Es gibt auch positive. Ich möchte 2 Fälle erwähnen. Das eine ist diese Mordserie an Fernfahrern. Da war ein Mord ja in der Steiermark, eine in Marburg, eine in Belgrad. Und in Belgrad ist ein Leibnizer erschossen worden, ein Fernfahrer. Da ist, nachdem wir einen Podcast gemacht haben und das gleichzeitige Serie erschienen ist, als Tatort Steiermark-Serie, hat sich ein Mann bei mir gemeldet. Wie sich herausgestellt hat, war ist das der Sohn von dem Opfer. Der war damals 3 Jahre alt. Und der hat gemeint, können Sie mir noch ein bisschen was erzählen? Ich bin Ihnen also dankbar, dass ich ein bisschen was erfahren habe über meinen Vater. Weil die Mutter hat immer gesagt, er ist beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die haben nie gesprochen. Es war früher nicht üblich, über solche Dinge in der Familie zu reden. Das war bei dem Briefdruckermord in Knittelfeld das Gleiche. Da haben wir auch Reaktionen, positive gehabt, dass wir da geschrieben haben drüber, weil einige Leute, Angehörige, halt dadurch erfahren haben, was da wirklich passiert ist. Die jüngste Geschichte, dass Verwandter von einem Gendarmen, bei Neumarkt erschossen worden ist, hat das auch gelesen und im Podcast gehört, also nicht gelesen, nicht richtig, sondern im Podcast gehört und hat darauf reagiert und hat sich bedankt und gleichzeitig Informationen von uns angefordert, die, soweit es geht, werden wir Kontakt aufnehmen und ihm das schicken. Also da merkt man dann schon, dass da Leute gibt, vor allem jüngere Angehörige, die haben nie erfahren, was ist da wirklich passiert. Das ist immer so im Nebel geblieben. So, und jetzt lesen sie das oder hören sie das und wollen halt dann weitere Informationen haben. Und das ist gut so.
Und das sind ja Dinge, also das sind ja auch Geschichten, die kann man nicht einfach googeln. Und dann findet man sowas wie, sage ich mal, bei den großen Kriminalfällen oder bei den typischen aktuellen News-Geschichten, die jetzt, sagen wir mal, international relevant sind, sondern das sind Sachen, über die vielleicht damals nur du geschrieben hast, die in einem Papierarchiv sind, aber die sonst eigentlich nirgends da wären, wenn es den Podcast nicht geben würde.
Und durch den Podcast hat das natürlich schon eine sehr weite Verbreitung.
Ne? Und das kann man halt auch super weiterschicken. Ne?
Ja.
Zumal es nicht hinter der Paywall steht.
So ist es.
So, wir kommen ins absolute Finale. Ich habe die Rubrik jetzt umgetauft. Die heißt nicht mehr Wordrap, die heißt In aller Kürze. Und das wäre so ein bisschen das Briefing für euch. David, Lieblingspodcast, der nicht von der Kleinen Zeitung ist.
Geschichten aus der Geschichte, du hast schon angesprochen.
Hans, beste Krimiserie im Fernsehen.
Dokumentation oder jetzt Krimi?
Krimi,
Filme.
Unterhaltung.
Filme. Ja. Unterhaltung. Ich schätze und liebe die schwedischen.
Okay, die sind ja auch recht blutrünstig.
Wallander und Co.
Okay. Frage an beide noch. Wenn das mit dem Job bei der Kleinen Zeitung nichts geworden wäre, wärt ihr heute was?
Verfasser von Nachhaltigkeitsberichten. Keine Ahnung.
Oder du wirst immer noch Ballfotos hochladen.
Vielleicht das.
Hans?
Ich habe mir darüber eigentlich nie Gedanken gemacht, vielleicht wäre ich als Postbeamter in Pension gegangen, aber ich war mir immer so sicher, dass ich Journalist werde und ich habe das Ziel erreicht. Also das war mein Ziel und da habe ich nie Zweifel dran.
Allerletzte Frage, falls ihr schon mal eine Podcast-Folge von mir gehört habt, wird es die schon kennen, Rot oder Schwarz? Wir reden nicht über Politik.
Ich muss jetzt nach diesem fulminanten Wochenende, wo Sturm Meister geworden ist, wirklich sagen, ich darf es mir fast nicht aussprechen, aber ich bin in der Hinsicht völlig indifferent.
Okay, schauen.
Was meinst du mit Rot oder Schwarz?
Rot oder Schwarz, so wie im Casino, du musst dich entscheiden.
Nachdem du gesagt hast, du brauchst einen roten Hut für dein Maskottchen, hätte ich gesagt rot.
Ja, sehr gut, das ist richtig. Da kann jemand antizipieren. Herzlichen Dank an euch beide, dass ihr Zeit genommen habt. Danke an die Hörer und Hörerinnen. Große Einladung, falls jemand tatsächlich Delikt noch nicht kennt oder nicht regelmäßig hört. Ich finde das ein wirklich super Format, vor allem auch das Internationale, glaube ich, hat Potenzial. David hat schon dort gesagt, er freut sich über Feedback. Mein Feedback kriegt er, wenn die Regler runtergedreht sind. Ja, steigt das nächste Mal bitte wieder ein. Danke an die Ulla Kurika für unsere Signation und danke an das Pod für die Produktion. Bis zum nächsten Mal.
Das war der Haubentaucher Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.
Cut.
Produziert das Pod, deine Podcast-Agentur.